온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
온다.
비 온다.
스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und herzlich willkommen zum Onda Info mit der Nummer 307. Zunächst haben wir eine Nachricht aus Chile, produziert vom anarchistischen Radio aus Berlin für eine herrschaftsfreie Gesellschaft. Man könnte meinen, der Rest der Sendung wäre ein Onda Info Spezial zum Thema Interviews mit JournalistInnen. Im ersten Interview hören wir nämlich den Journalisten Maurizio Weibel. Er wollte das Leben internationaler Korrespondenten zur Zeit der chilenischen Militärdiktatur dokumentieren und stieß dabei auf ein Archiv des Geheimdienstes. Im zweiten Interview spricht die Journalistin und Menschenrechtsverteidigerin Dina Mesa über die aktuelle politische Lage in Honduras ein halbes Jahr vor den nächsten Wahlen. Wie immer eine inforeiche halbe Stunde wünschen euch die Onda Info Teens.
Am 5. April ging in Chile ein dreiwöchiger Streik am Hafen von Angamos in der nördlichen Region von Antofagasta zu Ende, nachdem das Unternehmen Ultraport, das den Hafen von Angamos betreibt und einer deutsch-chilenischen Familie gehört, zwischenzeitlich mit großer Härte reagiert und zahlreiche ArbeiterInnen entlassen hatte, musste es am Ende doch einlenken. Dabei hatten Ultraport sowie andere Firmen aus dem Exportsektor bereits nach der Anwendung eines Terrorismusparagrafen gerufen, um mit aller Staatsgewalt gegen die Streikenden vorzugehen.
Tatsächlich hat diese Sache eine recht konkrete Ursache. Es gibt eine Gruppe an Gewerkschaftsführer der Hafenarbeitergewerkschaft in Chile, in der Region des Biobío, die sich zum Ziel gesetzt hat, das Gewerkschaftsmonopol zurückzuerobern, das den Gewerkschaftsführern die Macht gab, das Land in die Knie zu zwingen. Das Ganze wirkt sich natürlich nachteilig auf den Ruf des Landes aus, als vertrauenswürdiger Zulieferer. Wenn ich Zellulose exportiere und nicht rechtzeitig die Zielhäfen beliefern kann, werde ich kein zuverlässiger Exporteur sein. Vermutlich wird sich der Käufer dann dafür entscheiden, seine Zellulose woanders einzukaufen.
Der Vizepräsident der Maritimen Handelskammer in Chile hat augenscheinlich verstanden, welches Risiko damit einhergeht, den Forderungen von Streikenden nicht nachzugeben. Und tatsächlich gibt die chilenische Handelskammer die täglichen Verluste durch die Blockade der Häfen mit 207 Millionen US-Dollar an. Allein der weltgrößte Kupferexporteur, das chilenische Staatsunternehmen Codelco, gibt an, dass zwischen 50.000 und 60.000 Tonnen Kupfer in den Häfen auf den Export warteten. Auch wenn es bei dem Streik um vergleichsweise kleine Forderungen ging, nämlich die Einhaltung einer halbstündigen Pause, das Bereitstellen eines Warteraums für die Arbeitenden sowie die Wiedereinstellung der im Zuge der Proteste Entlassenen, zeigt sich doch klar, welch mächtiges Werkzeug der Streik besonders an Häfen ist. Ein wahrlich beeindruckendes Zeichen war dann aber, dass sich zahlreiche andere Häfen dem Streik in Angamos angeschlossen hatten, wodurch zwischenzeitlich etwa 85% aller Häfen in Chile aus Solidarität bestreikt worden waren.
Onda Info, Nachrichten.
Vor 40 Jahren errichtete das Militär in Chile eine Diktatur, deren Folgen bis heute spürbar sind. Der Journalist Maurizio Weibel wollte das Leben internationaler Korrespondenten zur Zeit der Militärdiktatur von 1973 bis 1990 dokumentieren. Bei seinen Recherchen stieß er auf ein Archiv der Geheimdienste. Mit seinem Kollegen Carlos Dorat verarbeitete er das Material in dem Buch Asociación Ilícita, Los Archivos Secretos de la Dictadura, zu Deutsch Widerrechtlicher Zusammenschluss, die Geheimarchive der Diktatur. Einige Monate nach der Veröffentlichung, im Oktober 2012, kam es bei Weibel und anderen JournalistInnen und Journalisten zu Einbrüchen, Verfolgungen und Drohanrufen. Weibel vermutet, dass es sich um Einschüchterungsversuche wegen der journalistischen Recherchen handelt. Seine Familie und er leben auf unbestimmte Zeit unter Polizeischutz. Mit Radio Onda sprach er über seine Arbeit und seinen Verdacht. Die Staatsanwaltschaft sagt, sie habe bisher keinerlei Hinweise auf die Täter. Sie selbst haben in einem Artikel in der Zeitschrift The Clinic hingegen mehrere mögliche Gründe für die Vorfälle genannt.
Ich habe drei Szenarien beschrieben. Die erste Vermutung ist, dass es gewöhnliche Diebstahlsdelikte waren, die sich zufällig am gleichen Tag in den Häusern von drei Journalisten ereignet haben und bei denen ausschließlich Computer, Festplatten und USB-Sticks gestohlen wurden. Das wäre ebenso seltsam wie unwahrscheinlich. Meine zweite Vermutung ist, dass ehemalige Geheimdienstmitarbeiter aus Zeiten der Diktatur dahinter stecken. Auch das ist kaum anzunehmen, denn die wären inzwischen schon 60, 70 oder 80 Jahre alt. Und die dritte Hypothese, die wahrscheinlichste und besorgniserregendste zugleich, ist, dass es sich um Mitarbeiter des heutigen militärischen Geheimdienstes handelt. Das ist ungeheuerlich, aber plausibel.
Warum plausibel? Was wären die Motive?
Alle betroffenen Journalisten hatten zum Tod des ehemaligen chilenischen Präsidenten Eduardo Frei Montalva recherchiert. Vieles deutet inzwischen darauf hin, dass er während der Diktatur mit Chemikalien vergiftet wurde. Die Ermittlungen dazu laufen und es könnte ungemütlich für das chilenische Militär werden, da seine Angehörigen als Hauptverdächtige gelten. Natürlich ist heute längst bekannt, in welchem Ausmaß die chilenischen Streitkräfte Menschen verschwinden ließen, folterten und ermordeten. Dennoch müssten sie nun erstmals erklären, warum sie mit Frei auch einen Präsidenten im Ruhestand beseitigen mussten. Auch brasilianische Militärangehörige und die CIA sollen in diesen Mord verwickelt gewesen sein. Wir erwarten noch in diesem Jahr das richterliche Urteil.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass die Geheimdienste der Militärdiktatur, die DINA und der CNI, nicht nur bei solchen Operationen eine zentrale Rolle spielten, sondern das staatliche Handeln insgesamt viel stärker beeinflusst haben als bisher angenommen.
Es hat mich schon überrascht, in den Archiveinträgen zu sehen, wie groß der Einfluss der Geheimdienste auf die Politik war. Die DINA und später der CNI behielten es sich zum Beispiel vor, die Ernennung jedes öffentlichen Angestellten, jedes Funktionärs zu autorisieren. Alle personellen Wechsel mussten ihnen vorab mitgeteilt werden. Die Geheimdienste kontrollierten auch Diplomaten und alle im Exil lebenden Chilenen. Sie hatten eine bis dato kaum vorstellbare Machtfülle.
Doch woran lässt sich festmachen, dass auch die Führung der Diktatur mit diesen Praktiken vertraut war, sodass die Geheimdienste, wie Sie schreiben, stets aus dem Herzen des Institutionalismus heraus handelten?
Im Archiv sind regelmäßige Treffen der stellvertretenden Minister im Hauptquartier der DINA und des CNI dokumentiert. Dort wurde die gesamte repressive Politik, psychologische Kriegsführung und Folter koordiniert. Der chilenische Staatsapparat folgte zu dieser Zeit keiner zivilen Logik, sondern sah die Welt aus einer militärischen Perspektive. Wir haben Notizen gefunden, die zeigen, dass aus dieser Logik sogar Fußballspiele und das Fernsehprogramm geplant wurden. Beeindruckend.
Machen diese Einblicke eine Neubewertung der chilenischen Diktatur nötig? In Argentinien wird ja bereits seit längerem von einer militärisch-zivilen Diktatur gesprochen, während in Chile viele Politikerinnen und Politiker, die nicht dem Militär angehörten, so tun, als hätten sie von den Menschenrechtsverletzungen nichts gewusst.
Ja, die Behauptung, von nichts gewusst zu haben, ist nicht länger haltbar. Der Staat unterdrückte zu dieser Zeit ganz gezielt seine Bürger. Die Minister wussten Bescheid über den Plan Condor, der die Militärpolizei Südamerikas koordinierte, um den Widerstand der Linken zu brechen. Es gab in Chile Staatssekretäre, die ganz gezielt Folterer kontaktierten, damit sie den politischen Gefangenen bestimmte Fragen stellen.
Gibt es darunter auch Politiker, die bis heute aktiv sind?
Ein ehemaliger stellvertretender Innenminister unter Pinochet, Alberto Cardemil, ist heute Fraktionssprecher der Regierungspartei Renovación Nacional im Parlament. Er hat nachweislich dem Geheimdienst Informationen zugespielt, die dieser dann für die Kriminalisierung und Verfolgung von Mitgliedern der Vicaria de la Solidaridad, einer katholischen Menschenrechtsinitiative, nutzte. Wie er wussten die meisten zivilen Regierungsmitglieder zudem detailliert Bescheid darüber, was geschah, kollaborierten oder schauten weg. Demzufolge, was im Archiv dokumentiert ist, machten die meisten jedoch aktiv mit.
Um die Aufarbeitung der Diktatur scheint es nicht sonderlich gut bestellt zu sein, wenn Denunzianten wie Cardemil bis heute wichtige Posten innehaben können.
Ich finde die derzeitige Situation unerträglich. Es ist auch beschämend, dass Präsident Piñera beim kürzlichen Besuch von Angela Merkel in Chile zwei ehemalige Außenminister von Pinochet eingeladen hatte. Ich glaube, was die Aufarbeitung der jüngeren Geschichte angeht, steht Chile noch viel bevor. Es ist schwierig, da voranzukommen, eben weil viele Beteiligte bis heute öffentliche Ämter ausüben. Sicher gibt es positive Beispiele, wie die Verurteilung des früheren Geheimdienstleiters Manuel Contreras. Aber das ist insgesamt viel zu wenig angesichts der massenhaften Ermordung von Menschen während der Diktatur.
Viel zu wenig getan haben auch die chilenische Linke. Als in Chile über die Rückkehr zu einer demokratischen Ordnung diskutiert wurde, schreiben sie. Warum?
Im Archivmaterial sind bereits für das Jahr 1984 Einträge zu finden, denen zufolge Beteiligte ein Ende der Diktatur prognostizieren. Die damaligen politischen Entscheidungsträger beginnen, einen Ausweg zu planen. In den folgenden Jahren erzwingen sie eine ganz bestimmte Form des Übergangs und es gelingt ihnen, zum Abschied sogar noch eine bis heute gültige Verfassung zu schreiben. Die linke Opposition hat zu dieser Zeit einfach Angst, fordernd aufzutreten und verschätzt sich bei den Verhandlungen. Die Konsequenz ist, dass das linke Regierungsbündnis der Concertación diese restriktive Verfassung nach ihrem Wahlsieg im Jahr 1990 jahrzehntelang schweigend mitträgt. Erst die sozialen Proteste seit 2011, vor allem die Demonstrationen der Studierenden, drängen heute wieder stärker auf eine Verfassungsänderung.
Und auf eine Abkehr von der neoliberalen Wirtschaftspolitik. Auch diese und das angebliche Wirtschaftswunder gehen ja auf die Diktatur zurück. Sie schreiben, dass Anfang der 80er Jahre sogar die Machthaber am Erfolg der neoliberalen Reformen zweifelten und wollten jegliche öffentliche Demonstration gegen die ökonomische Rezession sofort unterbinden.
Wenn man sich die Zahlen von 1990 anschaut, dem letzten Jahr der Diktatur, lag die Arbeitslosenquote damals bei 15% und die Inflationsrate bei 30%. Das ist kein Wirtschaftswunder, sondern ein Desaster. Dass es unter Pinochet einen ökonomischen Aufschwung gab, wird ja schon längere Zeit infrage gestellt. Mich hat eher überrascht, wie umfassend und akribisch jegliche kritische Wortmeldung und Demonstration zu diesem Thema dokumentiert wurde. Alles wurde genau gemessen und erfasst, wie viele Demonstrationen, Teilnehmer, Verletzte und Tote es jeweils gab. Das erinnert ein wenig an Hannah Arendts Banalität des Bösen. Tagsüber töteten sie Menschen, abends tranken sie Bier.
In ihrer Familie gibt es zahlreiche Fälle von sogenannten verschwundenen Verhafteten. Ihre Mutter war eine der Mitbegründerinnen der chilenischen Menschenrechtsbewegung. Heute, da sie wegen ihrer Publikationen von Unbekannten angegriffen werden, stellt sich auch die Frage, inwiefern sich Chile wirklich von der politischen Repression verabschiedet hat.
Wir leben heute natürlich in einer anderen Welt, aber dennoch besteht die repressive Logik fort. Es mangelt an demokratischem Denken, nicht nur in den Institutionen, sondern auch seitens der Chilenen. Viele Abgeordnete waren stolz darauf, Augusto Pinochet wiederzuhaben, nachdem er im Jahr 2000 in Europa nur knapp einer Anklage wegen Völkermordes entgangen war. Das ist die eine Seite. Dass sich in Chile niemand empört, wenn soziale und ökonomische Menschenrechte mit Füßen getreten werden, ist die andere Seite. Die Ungleichheit in Chile ist erdrückend. Selbst wenn wir nach absoluten Zahlen auf dem Niveau von Portugal liegen, gibt es in Chile weiterhin viele Fälle von Armut und extremer Armut. Auch daran muss sich etwas ändern, um von einer minimalen Achtung und Anerkennung der Menschenrechte in Chile sprechen zu können.
Queer, queere Ohren. Wir wollen deinen Audiobeitrag zu trans-, inter- und queeren Themen. Ein Feature, in dem du Geschlechterrollen auseinandernimmst. Oder eine Kakophonie, in der du die deutsche Sprache verunreinigst. Ein queeres Hörspiel für Kinder. Eine Dokumentation afrodeutschen Widerstands. Sende uns deine Töne, Geräusche, Lärm. Queer, das transtonale Ohrenfest vom 31. August bis 1. September in Berlin. Audiobeiträge bis Ende Juni an audio@queer.org. Und queer schreibt sich Q-U-E-A-R.
Die honduranische Journalistin und Menschenrechtsverteidigerin Dina Mesa war zu Besuch bei Radio Onda. Sie sprach mit uns über die aktuelle politische Lage in Honduras, ein halbes Jahr vor den nächsten Wahlen. Dina Mesa wird seit 2006 wegen ihrer Arbeit immer wieder bedroht. Zurzeit nimmt sie in England an einem Programm für Menschenrechtsverteidigerinnen teil, um neue Kräfte zu sammeln und um sich weiterzubilden. Dina, du arbeitest in Honduras bei der Menschenrechtsorganisation COFADE. Das steht für Komitee der Familienangehörigen von Verschwundenen. Und du schreibst für das Internetportal defensoresenlinea.com. Wie ist deine Einschätzung der politischen Situation fast vier Jahre nach dem Staatsstreich in Honduras?
Seit 2009 hemos visto cómo el deterioro de los derechos humanos se ha ido incrementando, inicialmente con represiones masivas a la protesta en las calles.
Seit dem Jahr 2009 haben wir einen zunehmenden Verfall der Menschenrechtslage beobachtet. Zuerst bei der massiven Repression des Protests auf der Straße, dann durch selektive Repression, das Erstellen von Profilen, Morde, Verfolgung, Belästigung, Entführungen, erzwungene Exilierungen. Das sind Situationen, die die Menschen in unserem Land nur deswegen durchleben, weil sie gegen den Staatsstreich und für die Rückkehr zu einer sich im Aufbau befindlichen Demokratie protestiert haben. Es gab zwar in dem Moment nur kleine Fortschritte, aber dennoch eine gewisse Institutionalität. Jetzt gibt es keine funktionierenden Institutionen. Weder die Staatsanwaltschaft noch der oberste Gerichtshof oder die Polizei funktionieren. Öffentliche Gelder werden dafür eingesetzt, die sozialen Proteste zu kriminalisieren. Die Staatsanwaltschaft eröffnet Prozesse gegen Menschenrechtsverteidigerinnen, gegen Mitglieder der Widerstandsbewegung, und das grundlegende Motiv dafür ist, den Widerstand zu brechen. Die Leute sollen Angst haben, dass sie, wenn sie für ihre Rechte kämpfen, im Gefängnis landen.
Para que la gente tenga miedo y digan, bueno, no puedo luchar porque me van a meter a la cárcel.
Der Landkonflikt in der Region Bajo Aguan ist einer der gewalttätigsten im Land. Kleinbäuerinnen und Bauern fordern dort die Übertragung von Landtiteln. Eine Agrarreform wurde unter Ex-Präsident Zelaya bereits eingeleitet. Doch nun reklamieren die mächtigsten Großgrundbesitzer des Landes das fruchtbare Tal für sich und lassen die Bäuerinnen und Bauern immer wieder gewaltsam vertreiben, selbst von Ländereien, die sich eigentlich in Staatsbesitz befinden. Seit dem Putsch 2009 wurden in der Region 96 Kleinbauern und Bäuerinnen umgebracht.
El caso del Aguán se está utilizando mucho la militarización del territorio. Se han aprobado leyes concretas para el Bajo Aguán, donde están operaciones militares.
Das Gebiet wird militarisiert. Es wurden spezielle Gesetze nur für das Bajo Aguán erlassen. Es heißt, damit die Region befriedet wird. In Wirklichkeit werden die Großgrundbesitzer unterstützt, auf dass sie weiter gegen die Menschenrechte verstoßen können, Bauernführer umbringen können. Uns liegen beispielsweise Anzeigen vor, dass die privaten Sicherheitskräfte in die Bataillone kommen und dort Militäruniformen anziehen. Danach gehen sie raus und nehmen gewalttätige Räumungen und Hinrichtungen vor, vergewaltigen Frauen und führen alle möglichen Willkürmaßnahmen durch. Das ist eine Methode. Eine andere ist der Gebrauch des staatlichen Systems. Sie benutzen Staatsanwälte, Richter, den ganzen Sicherheitsapparat wie Polizei und Militär, um Menschen zu entführen und direkt anschließend Verfahren gegen sie zu eröffnen. Das passiert im ganzen Land. Außerdem wird die Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Es gibt ständig Straßenkontrollen. Jedes Mal, wenn führende Mitglieder der Kleinbauernorganisationen vorbeifahren, müssen sie aussteigen. Alle ihre Bewegungen werden überwacht. Auf diese Weise wurden viele AktivistInnen in dieser Gegend getötet. Sie werden verfolgt, die Telefone abgehört. Wenn sich die Leute von einer Kooperative zu anderen bewegen, werden sie manchmal unterwegs überfallen. Eine andere Art, Terror zu säen, sind ständige Schüsse in der Nacht und Besuche an den Schulen der Kinder. Auch dort wird geschossen und Lehrerinnen und Lehrer werden bedroht, um schon die Kinder in Panik zu versetzen. Der Paramilitarismus ist verbreitet. Der Staat möchte sich aus der Verantwortung ziehen, also hat man paramilitärische Gruppen gebildet, Todesschwadronen, die Menschen exekutieren, und hinterher sagen die staatlichen Stellen, dass sie nicht ermitteln konnten, dass sie nicht wissen, wer es war, dass sie noch die Zeugen aufrufen. Das sind ziemlich lange Prozesse, bei denen es eigentlich darum geht, die Akte in der Schublade zu behalten und nicht wirklich zu ermitteln.
En concreto es tener engavetado el expediente y no hacer las investigaciones.
Apúrate campesino, apúrate, ya cantó el gallo de Doña Juana, se va a enojar tu patrón. Si no llegas tempranito a sembrarle con primor, y como no tenés tierra, siembras en la tierra del patrón. Como no tenés tierra, siembras en la tierra del patrón. Apúrate, compañero, que tenés que ir a ordeñar, tenés que aguar el ganado, chapear, postear y sembrar. Como sos analfabeta, te quedaste para peor, y como no tenés vacas, hombre, la leche es de tu patrón. Y como no tenés vacas, hombre, la leche es de tu patrón. Domingo en el estadio, gritando a todo pulmón, tomándote una cerveza y vuelta a gritar. No es que sea malo el deporte, ni malo que sea jugar, pero ese equipo no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Pero ese equipo no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. El parlamento a decir quisieras hoy lo mala que está tu vida, que te oigan de viva voz. Se me atraganta la vida tener que decirlo yo, que ese congreso no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ese congreso no es tuyo, hombre, también es de tu patrón. Ya vienen las elecciones y te obligan a votar. Te imponen un candidato más malo que un escorpión. Te amenaza el desempleo, qué mala es tu situación. Como no tenés partido, hombre, votás por el del patrón. Como no tenés partido, hombre, votás por el del patrón. Apúrate, amaneció, no te quedes a la saga y vamos juntos los dos. Tenemos un elemento para la liberación, pues la unidad solo es nuestra, hombre, esa no es de tu patrón. Que la unidad solo es nuestra, hombre, esa no es de tu patrón.
Spielen denn neben den privaten Interessen der Oligarchen im Bajo Aguan noch andere Interessen eine Rolle?
Por un lado es un centro de operaciones, el Aguán, como para sembrar el terror a nivel nacional.
Das Aguantal ist ein Zentrum militärischer Operationen. Wenn der Kampf hier um Landrechte durch Straflosigkeit und Unrecht niedergeschlagen wird, wird ganz Honduras besiegt. Das Aguantal ist eine Art Barometer. Aber es geht auch um den Reichtum in dieser Zone und die Tatsache, dass dort ganz in der Nähe die sogenannten Charterstädte eingeführt werden sollen. In der Nähe, in Trujillo, gibt es auch ein militärisches Ausbildungszentrum, von dem aus schon in den 1980er Jahren die revolutionären Bewegungen in den Nachbarländern Nicaragua und El Salvador angegriffen wurden. Es ist daher auch eine strategische Zone. Die Vereinigten Staaten übernehmen wieder die Kontrolle in Zentralamerika, die sie vernachlässigt hatten, und benutzen unser Territorium für die Aggression gegen zentralamerikanische Nachbarländer.
Im November wird in Honduras ein neues Parlament gewählt. An diesen Wahlen wird erstmals die neue Partei Libertad y Refundación, also Freiheit und Neugründung, kurz Libre, teilnehmen, die aus der Widerstandsbewegung hervorgegangen ist. Bereits jetzt werden Kandidatinnen und Kandidaten dieser Partei bedroht und sogar umgebracht. Glaubst du, dass die Repression in den nächsten Monaten zunehmen wird? Oder gibt es tatsächlich die Möglichkeit einer politischen Veränderung im Land?
Estas elecciones diferentes porque está participando el Partido Libertad y Refundación sí tienen preocupados a la oligarquía.
Diese Wahl ist anders, weil die Partei Libre teilnimmt. Libertad y Refundación beunruhigt die Oligarchie, weil sie von sehr vielen Leuten aus verschiedenen Gemeinden und Städten unterstützt wird und die Menschen sehr viel Hoffnung in sie setzen. Die Leute sind die Situation leid, in die sie die Zwei-Parteien-Herrschaft gebracht hat. Die beiden Parteien verteidigen lediglich die Interessen der Oligarchie und erlassen Gesetze, die den mächtigen Gruppen zugutekommen. Die Bevölkerung lebt in noch größerer Armut und hat kaum noch Zugang zu lebenswichtigen Dingen wie Bildung, Wohnungen und Gesundheit. Alles wurde privatisiert. Die Flüsse wurden verkauft, das ganze Land wurde verkauft. Es wurden großzügig Minenkonzessionen vergeben, mit denen die Inhaber nun die Umwelt verschmutzen können und die Naturgüter außer Landes schaffen können, ohne irgendeine Art von Entwicklung in den jeweiligen Gemeinden anzustoßen. Sie haben große Angst vor dieser Partei, weil sie aus der Widerstandsbewegung hervorgegangen ist. Auch die internen Wahlen von Libre im November waren eine Art Barometer. Polizei und Militär wurden eingesetzt, um Angst zu verbreiten, damit die Leute nicht wählen gingen. Wir glauben, dass man dieses Szenario auch bei den Parlamentswahlen anwenden wird.
El aparato militar y policial para sembrar miedo en la gente y que no fuera a votar. Entonces creemos que este mismo escenario se va a aplicar en las elecciones generales.
Neben der Einschüchterung der Wähler am Wahltag gibt es noch weitere Befürchtungen?
Si entre el bipartidismo se han hecho fraude, que van a pretender hacerlo al Partido Libertad y Refundación.
Im Zwei-Parteien-System hat es Wahlfälschungen gegeben und das wird man auch mit Libre versuchen. Wenn die Partei an die Macht käme, gäbe es einen Wandel in unserem Land. Aber das wird die oberste Wahlkommission nicht zulassen. Vielleicht wird Libre 3-4 Abgeordnete im Parlament haben, aber es wird weiter von den beiden großen Parteien kontrolliert werden. Wir glauben, dass sich die Repression zuspitzen wird. Es wurden bereits ungefähr 27 Personen umgebracht, die bei Libre aktiv waren. Es gibt aber noch andere gefährliche Szenarien. Zum Beispiel wird eine Partei der Militärs teilnehmen, die von Romeo Vázquez Velázquez, der an der Spitze des Putsches stand und dabei für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen verantwortlich war. Ein anderer, der als unabhängiger Kandidat auftritt, ist Billy Fernando Rocha Armendola, der bei den Todesschwadronen der Einheit 3 bis 16 war und dort an gravierenden Menschenrechtsverletzungen beteiligt war. Dieser Mann sagt, dass er Honduras retten wird, weil er ein Gesetz gegen die Delinquenz, den Drogenhandel und die Maras erlassen will. Wenn er ins Parlament gewählt wird, was sehr wahrscheinlich ist, wird er der nächste Innenminister. Wir können uns schon vorstellen, zu welchen schlimmen Menschenrechtsverletzungen es dann kommen wird.
Si él llega al Congreso Nacional, va a ser el próximo ministro de Seguridad. Y ya nos podemos imaginar toda la situación que va a pasar más grave de violaciones a derechos humanos.
Das klingt jetzt alles ziemlich hoffnungslos.
Pero yo quisiera no dejar ese panorama así como tan triste que esa es la verdad que existe, pero también en la otra parte, como la resistencia. Entonces el pueblo tiene esperanza, el pueblo perdió el miedo.
Ich wollte es nicht bei diesem traurigen Überblick belassen. Es ist wahr, dass all diese Dinge existieren. Aber es gibt noch etwas anderes. Es gibt die Widerstandsbewegung. Die Bevölkerung hat noch Hoffnung. Sie hat die Angst verloren und sie kämpft weiter.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.